Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dirk Boll, herzlich willkommen hier in Basel, wo heute Abend die 40. Art Basel eröffnet wird. Sie werden an die Vernissage gehen. Die Frage aber, die alle beschäftigt, jetzt schon im Vorfeld dieser Eröffnung: Wie wird die Krise diese Kunstmesse hier in Basel treffen?
Ich würde denken, die Art Basel gehört zu den Gewinnerinnen der Krise und glaube daher nicht, dass diese Krise die Messe allzu stark treffen wird. Sowohl was die Teilnehmer angeht, das haben wir schon im Vorfeld den Medien entnehmen können. Es gibt einen Andrang wie nie zuvor, von Galerien auf diese Messe zu kommen, aber auch was Verkäufe jetzt in den nächsten Tagen angeht.
Also da überraschen Sie mich jetzt aber sehr, weil also bisher war mir nicht bekannt, dass es wirklich gelingen kann, dieser Finanzkrise irgendwie zu entgehen. Auch was man gehört hat von der Art Miami zum Beispiel im letzten Winter oder was man von den Auktionen her gehört hat, sind die Verkäufe und die Preise für Kunst doch massiv eingebrochen.
Ja, das ist schon richtig und ganz entgehen kann man natürlich einer solch globalen Entwicklung nicht, aber die Auktionen, die Sie völlig zu Recht ansprechen, haben natürlich in den letzten Monaten schon den Trend vorgegeben und die Öffentlichkeit der Auktionen hat zur Folge, dass natürlich der Kunsthandel und die Galerien sich daran orientieren können. Die Auktionen zeigen ganz klar, was im Moment gefragt ist, was gekauft wird und die Art Basel ist in der beneidenswerten Situation, dass das genau ein Herzstück des Angebotes ist und zwar seit 40 Jahren.
Was ist denn diese krisenresistente Kunst, von der Sie sprechen?
Ja, wenn Sie den Markt in den letzten 2 Jahren sich anschauen und eben besonders den ganz öffentlichen Teil des Marktes, nämlich die Auktionen, können Sie sehen, dass in den Auktionskatalogen dieser sogenannten Auktionen Post-War and Contemporary Art der Anteil von klassischer Nachkriegskunst immer stärker gewachsen ist und der Anteil von ganz junger Kunst immer kleiner geworden ist, immer geringer geworden ist. Und zwar durch den ganzen Markt. Da spreche ich nicht nur für unser Unternehmen, sondern wirklich für alle Marktteilnehmer. Und wenn man jetzt überlegt, welche Messen im Messevergleich bieten, was für oder sind berühmt für welche Angebote, dann können Sie feststellen, dass die von Ihnen erwähnte Messe in Miami, ähnlich auch wie die Frieze in London, neben ihren Events und Partys besonders berühmt war für die Jungheit, das ist die Zeitgenossenschaft der Kunst, wohingegen die Muttermesse, die Art Basel, doch immer einen Schwerpunkt hatte in der klassischen Moderne und auch im Bereich der Zeitgenossen im ersten Stock eine starke Verankerung hatte in der klassischen Nachkriegskunst. Und das sind eben die Bereiche, wo in Krisenzeiten das Geld hinfließt, die erprobt sind, die Künstler sind in Museen, die Künstler sind Teil der Kunstgeschichte und das gibt eine Sicherheit, die der Käufer, der Sammler heute sehr gerne hat.
Ist das nicht auch ein bisschen die Krise schön geredet? Man hört ja immer wieder, also eigentlich tut die Krise ja diesem ganzen Kunstmarkt sehr gut, der so überhitzt war. Jetzt wird alles wieder viel seriöser und die gute Kunst wird genauso weiter überleben und ihren Preis bringen. Also ist natürlich auch ihre Aufgabe, so über die Kunst zu sprechen. Aber sind Sie ein bisschen zu optimistisch?
Naja, wahrscheinlich kann man diese Krise gar nicht objektiv sehen und wenn es die Wahl geht zwischen Schönreden und Schlechtreden, bin ich ganz klar auf der ersten Seite, weil ich Optimist bin. Aber ich würde denken, dass es sicherlich Aspekte gibt, die zeigen, dass eine Krise für einen solchen Betrieb gut sein kann. Also wenn man bedenkt, unter was für einem Druck Künstler standen in Boomzeiten, einfach auch den Ausstoß der Ateliers zu erhöhen, um diese Nachfrage zu treffen und diesen Sammlern gerecht zu werden, die kaufen wollten. Ich glaube, das ist für einen Künstler oder für eine kreative Situation nicht förderlich. Da wird eine Beruhigung gut tun. Gleichzeitig ist es natürlich sicherlich so, dass die abfließenden Gelder, die jetzt einfach nicht mehr auf den Kunstmärkten ausgegeben werden, dazu führen, dass junge Künstler, die noch nicht etabliert sind, es schwerer haben werden, nach oben zu kommen, wahrgenommen zu werden, überhaupt erstmal eine Plattform zu finden, sei es eine Publikation, sei es eine Ausstellung, denn das sind alles sehr kostspielige Instrumente. Und da fürchte ich, wird die Krise natürlich auch negative Auswirkungen auf die Kunstmärkte haben.
Sie sagen, es wird vor allem für die jüngeren Künstler und Künstlerinnen sehr schwierig werden. Das Segment, was jetzt gekauft wird, wird wieder so ältere Kunst sein, also eigentlich schon die Klassiker. Können Sie da ein Beispiel machen, so an welche Namen Sie zum Beispiel denken jetzt, die an der Art Basel gehandelt werden?
Um ganz ehrlich zu sein, das, was mir zuerst in den Kopf kommt, ist dieser wunderbare Andy Warhol der Galerie Bischofberger. Ein sensationelles Werk und ein gutes Beispiel für das, über was wir hier sprechen.
Also dieser wunderbare Warhol, die Galerie Bischofberger zeigt ja ein einziges Werk an dieser Art Basel, ein riesiges quasi Gemälde von Warhol, was seine Kunst eigentlich zusammenfassen soll. Ein Werk, wo man über einen Preis, glaube ich, von ungefähr 80 Millionen Dollar spricht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wieso glauben Sie, dass so ein Werk jetzt verkauft wird?
Also ich würde denken, dass Warhol in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung durchgemacht hat, dass sein Oeuvre als bedeutender Bestandteil der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts angesehen ist, und zwar nicht nur in elitären Kreisen, nicht nur in der Forschung, sondern einfach bei allen Menschen, die sich mit dieser Frage befassen. Das, was wir hier sehen werden, ist ein sensationelles Werk, was im Prinzip ein bisschen eine Quintessenz von Warhol darstellt.
Ist es nicht auch ein sehr großes Risiko, dass die Galerie eingeht, wenn sie nur ein einziges und so wahnsinnig teures Werk an der Art jetzt präsentiert? Oder glauben Sie, ist das sowas wie ein abgekartetes Spiel, dass man eigentlich schon im Voraus weiß, das Bild wird dann verkauft werden?
Es würde mich sehr freuen für die Galerie, wie auch für den Markt insgesamt, wenn die Kollegen von Bischofberger dieses Werk verkaufen können. Man darf aber nicht vergessen, dass ein solcher Stand auf einer Messe ja nicht nur ein Schaufenster ist von Objekten, die es jetzt hier und heute zu kaufen gibt, sondern es ist natürlich auch ein Schaufenster für die Leistungen einer Galerie, für die Expertise, für die Vermittlungsmöglichkeiten, die man dort hat. Und vielleicht ist es so, dass man mit einem Stand mit mehreren Werken, mehrere Einzelwerke hätte verkaufen können, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein solches unglaublich intensives und herausforderndes Werk möglicherweise mehr interessante Kontakte und Folgegeschäfte bringt als eine Sammlung von weniger aufregenden Bildern, die man dort zeigt.
Kommen denn jetzt durch die Krise auch wieder mehr solche Schlüsselwerke überhaupt auf den Markt? Also gibt es viele Leute, die wirklich zum Beispiel so ganz hochwertige Kunst besitzen, die jetzt durch die aktuelle Finanzkrise auch genötigt sind, die in einem relativ ungünstigen Moment abzusetzen?
Also das gibt es natürlich auf alle Fälle, das ist keine Frage. Wir alle haben die Medienberichte gelesen über die Auktionen in New York, wo einzelne Werke von Opfern der Finanzkrise sozusagen publik verkauft wurden, also mit der entsprechenden Provenienz und auch dem Hinweis auf den Grund des Verkaufes. Man würde davon ausgehen, dass in einer solchen Situation jemand, der ein Schlüsselwerk hat und es behalten kann, also nicht verkaufen muss, eher behält. Zum einen, weil natürlich ein Kunstwerk mal unabhängig von Wertentwicklungsprognosen auch immer eine gute, ich sag mal, ein guter Parkplatz ist für ein Investment. Und zum zweiten, sehr viele Anleger eben noch nicht davon überzeugt sind, dass die Bodenbildung schon abgeschlossen ist und man wieder in die Finanzmärkte investiert. Also sehr viele potenzielle Verkäufer sagen uns auch im Moment, wir wüssten gar nicht, was wir mit dem Erlös machen sollten. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass für die Sekundärmärkte diese...
Sekundärmärkte, können Sie das kurz erklären?
Aber natürlich, das kann ich gerne erklären. Die Sekundärmärkte sind die Märkte, auf die ein Kunstwerk kommt, wenn es sozusagen wieder auf den Markt zurückkommt. Also der Künstler, der zusammen mit seinem Galeristen ein Kunstwerk verkauft, bildet den Primärmarkt und ein Sammler kauft es, hängt es über das Sofa und trennt sich irgendwann wieder davon oder seine Erben tun das und dann kommt das Bild oder das Kunstwerk zum zweiten Mal auf den Markt und das ist dann der Sekundärmarkt. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass dieser sozusagen Nachschub an Objekten auf dem Sekundärmarkt natürlich nur zum Teil von Menschen kam, die sich aufgrund der guten Märkte der letzten Jahre entschieden haben, sich zu trennen von ihrem Kunstwerk. Man darf nicht vergessen, dass sehr viele Werke auf den Markt kommen, eben weil der Eigentümer stirbt, sie scheiden lässt, bankrott macht etc. Da gibt es einige Gründe, die völlig unabhängig sind von der Krise. Nach dem Motto, gestorben wird auch in der Krise.
Ja, sprechen wir doch noch von den Käufern, den potenziellen und den Käuferinnen von solchen Werken. In den letzten Jahren hieß es ja immer wieder, Kunst ist eine Kapitalanlage. Große Banken hatten irgendwie spezielle Kunstfonds. Jetzt in der Finanzkrise, wie entwickelt sich dieses Segment? Erweist sich da die Kunst als Investition, also wirklich als Finanzinvestition, überhaupt als krisenresistenter als andere Anlagen für das Geld?
Das ist immer sehr schwierig zu beurteilen, denn das Besondere an der Kunst ist die Einzigartigkeit des Werkes und deswegen kann man Wertentwicklungen schlecht vergleichen. Was man aber natürlich sagen kann, ist, dass im Unterschied zu manch anderem Investment, wenn Sie ein Kunstwerk kaufen, haben Sie ein Objekt und dieses Objekt hat immer einen Wert. Es hat immer einen kulturellen Wert und es hat auch immer einen ökonomischen Wert. Dieser ökonomische Wert mag schwanken und mag mal höher sein und mal niedriger, aber die Vorstellung, dass Sie etwas an der Wand hängen haben, was irgendwann mal gar nichts mehr wert ist, eine Fotokopie, ein Stück Papier, das ist eigentlich auszuschließen. Von daher würde ich diese Frage bejahen. Das muss man aber getrennt sehen von der Frage, lohnt es sich in Kunst zu spekulieren? Und da gibt es natürlich viele Beispiele dafür, dass man das sehr klug und sehr geschickt machen kann. Das ist
zum Beispiel?
Ja, es gibt diese berühmte Geschichte des British Railway Funds, wo man sozusagen mit einer Pensionskasse Kunst gekauft hat, in einer Zeit kurz nach der Krise und im darauffolgenden Boom verkauft hat und sehr hohe Profite eingefahren hat. Aber das ist natürlich etwas, wo man aufpassen muss, dass man als Sammler nicht zu emotional agiert und zu viel von seinem Herzblut hereinbringt, weil dann wird man natürlich auch wieder anfällig, Fehler zu machen etc. Also diese ganzen Investmentfragen sollte man besser einem Profi überlassen, wenn man denn in Kunst investieren will, die man nicht an der Wand hat, sondern die man kauft, weil man Geld damit verdienen will oder zumindest Geld parken möchte.
Aber so generell gesagt kann man sagen, lohnt es sich in Kunst zu investieren?
Das lohnt sich immer, weil Sie haben etwas in Ihrem Leben, was Ihr Leben bereichert.
Kommen wir nochmal zurück auf die Art Basel. Sie haben gesagt, es wird wahrscheinlich mehr so in diesem Nachkriegssegment, weniger bei den ganz jungen und damit natürlich auch so ungesicherteren Werten an Kunstwerken oder von Künstlerinnen und Künstlern gekauft werden. Kann man sagen, dass die Finanzkrise den Kunstmarkt konservativer macht?
Ich halte das für möglich und wie gesagt, die Auktionen signalisieren uns das im Moment und das Angebot der Art Basel wird uns das zeigen, wenn wir das nachher sehen, ob tatsächlich konservativer mitgebracht wurde von den Ausstellern. Ich möchte auch sozusagen meine Haltung nicht so verstanden wissen, dass das Interesse weggeht von der jüngeren Kunst. Ich glaube nur, dass die Preise der jüngeren Kunst sich ein bisschen anpassen müssen an die Jungheit und den Neuheitscharakter der Künstler. Denn da hat sich ja in den letzten 10 Jahren gab es eine unglaubliche Entwicklung und da gab es sehr, sehr hohe Preise für junge Künstler, für in Anführungszeichen unerprobte Positionen. Und ich würde denken, das wird zurückgehen. Aber eine Galerie, die interessante Kunst mitbringt und diese interessante Kunst vernünftig einpreist, wird einen kommerziellen Erfolg haben. Davon bin ich fest überzeugt.
Glauben Sie, dass die Finanzkrise dadurch dass vielleicht die Interessen der Käuferinnen und Käufer eben jetzt ein bisschen konservativer gelagert sind, dass sich auch die Inhalte der Kunst dadurch verändern?
Diese Frage nach neuem Konservativismus, ich hoffe, das wird die Finanzkrise nicht schaffen und Kunst wird auch weiterhin so bunt und interessant bleiben, wie sie war.
Die Art Basel erlebt ja seit ihrem 40-jährigen Bestehen jetzt nicht wirklich die erste Krise. Es gab vor 1990 eine große Kunstkrise beispielsweise. Was macht die Art Basel denn eigentlich richtig, um diese 40 Jahre auch so erfolgreich zu überstehen?
Ich glaube, da spielen viele Faktoren hinein. Das sind natürlich einige dabei, die tatsächlich die Art Basel macht, also die dem Einflussbereich der Messe und der Messeleitung unterliegen, wie zum Beispiel die ganz klare Limitierung der Teilnehmerzahl, dass man eben der Versuchung hat widerstehen können, in Boomzeiten stark zu wachsen, um Umsatzpotenziale zu nutzen. Also diese berühmten 300 Galerien, es sind ja meist eine Handvoll mehr, aber scheinen doch eine gute Zahl zu sein, um eine Messe in diesem Spagat zwischen übersichtlich und variantenreich darstellen zu können. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Es gibt natürlich viele Bereiche auch, die sozusagen mit der Messe wenig zu tun haben, aber viel mit dem Standort. Basel ist ein attraktiver Standort aus ganz verschiedenen Sichtpunkten. Das kann man ökonomisch sehen. Die Schweiz als ökonomische Führungskraft in Europa, traditionell in der Nachkriegszeit, als neutraler Grund und Boden, war sicherlich auch immer ein wichtiges Argument. Die Internationalität von Basel, sozusagen die starke Kulturtradition in Basel, das sind alles Faktoren, die der Messe zugutekommen und die in der Summe dazu führen, dass die Art Basel dasteht, wo sie heute steht.
Man sagt ja eben immer, also Basel ist eigentlich die bedeutendste dieser Kunstmessen. Wie viel würden Sie jetzt schätzen, wie viel Prozent irgendwie des Umsatzes in Kunst, zum Beispiel gerade im Bereich dieser Nachkriegskunst, werden denn eigentlich faktisch an der Art Basel gemacht?
Das ist eine Frage, die müsste man den Ausstellern oder den Verbänden oder der Messeleitung stellen, das kann ich natürlich nicht beantworten. Die Zahl würde mich aber auch sehr interessieren.
Die Messe ist ja auch immer ein sozialer Event. Kann man das von der Messeleitung hier auch steuern?
Das kann man natürlich steuern. Und es gibt immer wieder Berichte von glücklichen Sammlern darüber, wie angenehm es ist, nach Basel zu kommen. Und dazu gehören natürlich viele Kleinigkeiten, die in der Summe einen schönen Aufenthalt gestalten. Das hat zu tun mit der Frage, wie komme ich an mein Hotelzimmer, um mal mit den ganz basischen Fragen anzufangen, über Shuttle-Service vom Hotel zur Messe, über Verpflegung, über Betreuung und so weiter und so fort. Das kann man absolut von seitens der Messeleitung steuern. Und ich würde denken, hier hat die Art Basel in den letzten 10 Jahren unter Sam Keller ganz große Fortschritte gemacht, was die Sammler danken mit Besuchen und die Vorstellung, dass ein solcher Besuch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in eine Akquisition führt. Das ist ja schon häufig geführt worden, dieser Beweis.
Also gute Stimmung verbreiten, das fördert die Kauflust, sagen Sie. Was mir auch aufgefallen ist, so in den letzten Jahren, so in der Berichterstattung, gerade in den Medien über die Art, da war eigentlich weniger von der Art Basel als eben als Finanzplatz, als Kunstmarkt die Rede, sondern man hatte eigentlich das Gefühl, die Art Basel ist eigentlich so eine ähnliche Veranstaltung wie eine Biennale von Venedig. Also man spricht da von den neuesten Trends, man spricht von der Art, wie Dinge ausgestellt werden. Man spricht periodisch wieder von diesen neuen Sektionen, die eröffnet werden, um die Attraktivität von so einer Messe zu erhöhen. Hat sich da die Messe eigentlich auch einer kuratierten Ausstellung oder so einem Ausstellungsevent auch mehr angeglichen oder ist das rein nur eine Wahrnehmung durch die Medien?
Ich glaube, es ist beides. Ich würde nicht sagen, dass die Messe sich einer kuratierten Ausstellung angeglichen hat, sondern möglicherweise hat auch die kuratierte Ausstellung sich ein bisschen bewegt, stelle ich jetzt mal hier in den Raum. Es ist aber ganz sicher so, dass die von Ihnen geschilderte Entwicklung zeigt, dass eben eine Kunstmesse als Marktplatz auch ein Schaufenster ist für Entwicklungen im künstlerischen Bereich, im Bereich der Meinungsführerschaft, im Bereich des Zeitgeistes, des Zeitgeschmackes und damit auch Fragen wie, wie stellt man ein Kunstwerk aus, wie geht man damit um? Ganz klar, das zeigt aber nur, dass die Art Basel da führend ist, auch im Konkurrenzfeld der Messen und der anderen Vermarktungsplattformen der Kunstmärkte.
Da muss ich natürlich jetzt nachfragen, wie sich die kuratierten Ausstellungen der Messe angeglichen haben. Wir kommen ja beide erst gerade zurück von der Biennale von Venedig, die wir letzte Woche besucht haben. Hat die Art, wie an der Biennale Werke ausgestellt werden oder hat die Art von Kunst etwas damit zu tun, wie Kunst an einer Messe Basel zu sehen ist?
Sicher nicht, wenn wir über Länderpavillons auf der Biennale sprechen. Und ich würde denken, in diesem Jahr war es so, dass das Arsenale und der große, der nunmehr sogenannte Biennale-Pavillon eben gerade nicht nach Kunstmesse aussahen, weil sie sehr, ich würde mal sagen, räumlich ausgreifend kuratiert worden sind. Das heißt, die Kunstwerke haben sehr viel Platz gehabt, sehr viel Raum um sich herum, um ihre Wirkung zu entfalten, um zu atmen. Also in diesem Jahr ein großer Unterschied. Aber ich erinnere mich sehr gut noch daran, wie Robert Storr das gemacht hat vor 2 Jahren, wo besonders das Arsenale sehr viel dichter bestückt war, dass man manchmal in manchen Räumen schon das Gefühl haben konnte, jetzt ist man auf einer Kunstmesse, wo es eben auch ökonomische Gründe gibt, den zur Verfügung stehenden Platz optimal auszunutzen.
Es gab ja gerade von den großen Ausstellungen her, also ich denke auch an die letzte Documenta von Roger Martin Bürgel in Kassel, gab es große Bestrebungen, genau das nicht zu tun, nämlich nicht quasi so zu einem Schaufenster für diesen sehr überhitzten, boomenden Kunstmarkt zu werden, sondern gerade auch Positionen zu zeigen, die, sagen wir mal in Anführungszeichen, schwerer verkäuflich oder schwerer verscherbelbar dann waren auf dem Kunstmarkt. Hat sich diese Stimmung jetzt heute durch die Krise auch wieder geändert? Versucht man da auch wieder mehr Künstlern, Künstlerinnen eine Plattform zu geben, um Kunst zu verkaufen, weil die Künstler ja von irgendwas natürlich auch leben müssen?
Also ich finde, bei dieser ganzen Diskussion bleibt bedauerlicherweise unberücksichtigt, dass die Menschen und die Systeme, die sozusagen das Risiko eingehen, Künstler zu zeigen, die sich nicht verkaufen, natürlich die Programmgalerien sind und natürlich Programmgalerien eine Art Mischkalkulation betreiben, dass im Idealfall es einige Positionen gibt, die sich sehr gut verkaufen und diese Verkäufe oder die Erlöse aus den Verkäufen subventionieren die Kommunikation und die Vermittlung von Positionen, die eben nicht so kommerziell sind. Von daher die Vorstellung, dass der Markt, dass die Verkäuflichkeit von Kunstwerken oder künstlerischen Positionen die Verhaltensweisen des Marktes dramatisch dominiert, das, von diesem Vorwurf muss man mal auf alle Fälle die Programmgalerien freisprechen. Und besonders wenn man die Zahlen sieht, wie viel Künstler tatsächlich sich mittel- und langfristig durchsetzen in einem Galerieprogramm, zeigt, dass eben gerade Galerien, Programmgalerien sehr viel Kunst zeigen, die sich dann bedauerlicherweise, muss man ja sagen, eben als nicht kommerziell erweisen.
Ich habe lustigerweise gestern einen Bericht gesehen über die erste Art Basel vor 40 Jahren. Da war ein Kommentar, glaube ich, in der Schweizer Tagesschau, der gesagt hat, jetzt an dieser Art Basel, also dadurch, dass sich die Galerien überhaupt in einer Messe organisieren, um ihre Dinge zu verkaufen, zeigen die Galerien eigentlich erst ihr wirkliches Gesicht, nämlich, dass sie nicht die Kunst unterstützen wollen und eigentlich so Freunde der Kunst sind, sondern dass es ihnen um das schnöde Geld geht. Glauben Sie, dass sich dieses doch sehr feindliche Verhältnis gegenüber dem Kunstmarkt in den letzten Jahrzehnten auch verändert hat?
Da bin ich nicht ganz davon überzeugt. Das wäre zu wünschen, besonders wenn man jetzt rückblickend auf 40 Jahre Art Basel auch ganz klar sagen kann, dass sehr viele Galerien große kulturelle Leistungen erbracht haben, indem sie nämlich Positionen gezeigt haben, lange bevor sie von Institutionen erkannt wurden und damit auch geholfen haben, solche Positionen bekannt zu machen und durchzusetzen, eben nicht nur im Markt, auch in der Rezeption, in der Forschung, im Ausstellungsbetrieb etc. Es geht eben nicht nur um den Kommerz, um den Verkauf, sondern es geht auch darum, dass man zeigen will, was passiert gerade hier in der Kunstwelt.
Dirk Boll, Sie sind ja der Geschäftsführer von Christie's hier in der Schweiz. Sind Sie eigentlich die Konkurrenz der Art Basel?
Ja und nein. Die Auktionswelt ist ein Distributionssystem, was in Konkurrenz steht zum Sekundärmarkt. Insofern sind wir die Konkurrenz zur Art Basel. Wir stehen aber nicht in Konkurrenz zum Primärmarkt. Das heißt, wir promoten keine Künstler. Wir können Künstler, die bisher auf dem Markt nicht bekannt sind, auch nicht auf dem Markt bekannt machen. Dazu ist das Auktionssystem auch ein zu schnelles. Das ist ein Nachteil der Auktion, ganz klar. Und das ist ein Vorteil der Galerien, die auch über die Auswahl ihrer Künstler sozusagen sich ein Profil schaffen können oder ihr Profil schärfen können. Unsere Funktion ist es, auf dem Sekundärmarkt durch die Konkurrenz der Nachfrager international den höchsten Preis zu erzielen für jemand, der sich von einem Kunstwerk trennen will. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Deswegen eine klassische Ja-Nein-Antwort auf Ihre Frage.
Man hat ja in der letzten Zeit auch viel darüber spekuliert, ob die Auktionshäuser nicht auch immer mehr die klassische Aufgabe der Galerien übernehmen und diese auch verdrängen. Also das Paradebeispiel war natürlich diese große Auktion mit Werken von Damien Hirst, der direkt aus dem Atelier heraus seine Werke über eine Auktion hat verkaufen lassen. Wie sehen Sie diese Entwicklungen auf dem Kunstmarkt?
Also ich glaube, die von Ihnen angesprochene Damien Hirst Auktion war ein Sonderfall und es würde mich nicht wundern, wenn es bei einem Einzelfall bleiben könnte. Die Entwicklung, die Sie ansprechen, nämlich dass der Sekundärmarkt zeitlich gesehen immer dichter an den Primärmarkt heranrückt, das ist etwas, was wir seit beinahe 10 Jahren bemerken können. Das hat damit zu tun, dass die Kreise der Nachfrager, die Kreise der Sammler oder Käufer immer größer geworden sind und dieser enorme Nachfrageüberhang dann eben auch auf den Sekundärmarkt sozusagen gedrängt hat. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass dieses ganze System mit Primärmarkt für Galerien und Sekundärmarkt für Kunsthandel und Auktionen, dass das ein Modell der westlichen Welt ist, dass man das in Teilen der Welt wie Asien überhaupt gar nicht kennt. Dort versteht man auch diese Problematik gar nicht. Also wenn Sie nach Asien kommen, dort werden Sie feststellen, dass die allermeisten Galerien auch Auktionen betreiben und die allermeisten Auktionshäuser auch Galerien haben, sodass das ein bisschen ein eurozentristisches oder angloamerikanisches Modell ist, über das wir hier sprechen. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass diese Veränderungen, von denen Sie sprechen, gerade in dem Moment auf den Markt gekommen sind, in dem einerseits Künstler, andererseits aber auch Sammler aus diesen Regionen der Welt auf die internationalen Märkte gekommen sind, nämlich chinesische, koreanische, russische etc. Sammler, denen dieses Modell eben gar nicht vertraut ist, weil sie das aus ihrer Heimat nicht kennen. Und es ist ebenfalls wenig erstaunlich in diesem Zusammenhang zu sehen, dass diejenigen Künstler, die zuerst in Auktionen direkt eingeliefert haben in den letzten Jahren, dass das beinahe ausnahmslos Künstler waren, die eben keine eurozentrische oder angloamerikanische Verwurzelung hatten, sondern eben zum Beispiel chinesische Künstler waren, die eine ganz andere Tradition haben und deswegen diese Grenze gar nicht als Grenze angesehen haben.
Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Als nächstes sind bei Ihnen ja die Auktionen mit Schweizer Kunst hier angesagt. Das ist ja auch ein Markt, der in den letzten Jahren unglaublich geboomt hat, was man nie gedacht hätte. Beispielsweise die Preise für Ferdinand Hodler haben sich vervielfacht innerhalb von kürzester Zeit. Wird das so weitergehen oder werden Sie da jetzt auch markante Einbußen haben?
Das wird die Zukunft zeigen. Ich denke, dass dieser Aufschwung im Bereich der Schweizer Kunst darauf zurückzuführen ist, dass im Zuge der Globalisierung immer mehr Menschen erkannt haben, dass Schweizer Kunst eine wichtige Position im Konzert der Nationen ist und dass besonders Ferdinand Hodler ein wichtiger Künstler seiner Zeit ist, international gesehen wichtiger Künstler seiner Zeit. Sicherlich reflektiert der Wertzuwachs oder der Preiszuwachs für Arbeiten von Hodler auch eine parallele ökonomische Entwicklung. Das ist ganz einleuchtend, wenn die Nachfrager sehr viel mehr Geld haben als noch vor 10 Jahren und es sehr viel mehr Nachfrager gibt als vor 10 Jahren, dass die Preise steigen. Man darf auch nicht vergessen, dass das eine Entwicklung ist, die erstmalig jetzt ein bisschen sich internationalisiert hat. Also vor 20 Jahren hat man im Ausland keine Hodler-Kunst gekauft. Wir haben vor 2 Jahren ein bedeutendes Hodlerwerk, nämlich den Holzfäller, an das Musée d'Orsay verkauft. Das ist ein Zeichen dafür, wie sich das auch hinter den Kulissen, auch im Bereich der Privatsammler, in den letzten 10 Jahren internationalisiert hat.
Dirk Boll, wenn Sie heute Abend an die Vernissage der Art Basel gehen, was werden Sie da tun? Werden Sie da vor allem Kunst anschauen oder werden Sie da vor allem mit wichtigen Menschen sprechen?
Ideal ist eine Mischung aus beiden, aber im Unterschied zu den wichtigen Menschen kann die Kunst sich ja nicht wehren, also werde ich möglicherweise ein bisschen mehr Kunst anschauen.
Und worauf sind Sie am meisten gespannt?
Auf den großen Warhol.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.